Deutschlandfunk. Der Tag.
We are here today against an alarming backdrop of an illegal, unjustifiable invasion of sovereign Ukraine. High inflation, electricity and energy price rises, a climate catastrophe, increased food insecurity and a fast emerging cost of living crisis.
Roberta Metsola haben wir da gehört, die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Wie sie am Morgen im Plenum in Straßburg nur wenige Schlagworte braucht, um klarzumachen, um was es gerade geht in Europa. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, explodierende Energiepreise, eine Klimakatastrophe, Nahrungsmittelknappheit, steigende Lebenshaltungskosten. Die Europäische Union werde Antworten finden. Da gibt sich die Politikerin aus Malta sicher, die Antworten auszubuchstabieren. Das war heute die Aufgabe von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, in ihrer diesjährigen Rede zur Lage der Europäischen Union. Dazu gleich die Analyse unseres Europakorrespondenten Klaus Remme. Und mit meinem Berliner Kollegen Volker Findhammer schauen wir auf die vielleicht wichtigste Reform, die sich die Ampel in der Sozialpolitik vorgenommen hat, wenn zum nächsten Jahreswechsel das Bürgergeld das Hartz-IV-System ablösen soll. Das ist der Tag für diesen 14. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg.
We all remember that fateful morning in late February. Europeans from across our union woke up, dismayed by what they saw, shaken by the resurgent and ruthless face of evil, haunted by the sounds of sirens and the sheer brutality of war.
Die Erinnerung an den Beginn von Russlands Invasion in der Ukraine am 24. Februar, diesen Augenblick, hat Ursula von der Leyen gewählt für den Beginn ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Vermutlich die wichtigste in ihrer bisherigen Amtszeit, weil eben der Krieg und der Systemkonflikt mit Putin im Kreml auch die Gefahr birgt, dass europäische Gesellschaften geradezu auseinanderreißen oder dass die Europäische Union auseinanderdriftet. Wohl auch deshalb betont die CDU-Politikerin zu Beginn etwas anderes, die Solidarität des gesamten Kontinents, nämlich mit der Ukraine, und zwar vom ersten Tag an.
15 years ago, during the financial crisis, it took us years to find lasting solutions. A decade later, when the global pandemic hit, it took us only weeks. But this year, as soon as Russian troops crossed the border into Ukraine, our response was united, determined and immediate. And I think we can be proud of that.
Vereint also, entschlossen und vor allem schnell, so beschreibt Ursula von der Leyen die Antwort der Europäischen Union auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Kommissionspräsidentin hat dann noch etwa eine Stunde lang im EU-Parlament gesprochen. In Straßburg hat all das unser Europakorrespondent Klaus Remme mitbekommen, hat genau zugehört. Hallo Klaus, grüß dich.
Hi Jasper, grüß dich.
Viel Blau ja und viel Gelb heute im Plenarsaal zu sehen. Beschreib uns doch mal die Szenerie rund um diese Rede von Ursula von der Leyen.
Ja, viel Blau und Gelb, man kann auch sagen viel Symbol. Das ist sicher richtig gewesen und das verstärkt ja auch die Tonlage, denn es ging mit der Ukraine los und die Anwesenheit von Olena Selenska, der Frau des ukrainischen Präsidenten, also die First Lady des Landes, war ja sicher kein Zufall. Auch die Tatsache, dass Ursula von der Leyen dann in den ersten Minuten der Rede ankündigte, noch heute nach Kiew fahren zu wollen, um Einzelheiten mit dem ukrainischen Präsidenten zu besprechen, all das passte eher in, sagen wir mal, die Signalwirkung dieser ganzen Rede. Der Auszug, den wir gerade gehört haben, das ist ja diese Mischung aus einerseits die Lage ist ernst und andererseits sie ist beherrschbar. Denn wir sind uns unserer Stärke bewusst. Insofern, das war so die Tonlage, in der die Rede gehalten wurde. Ich habe bemerkt, vielleicht auch, weil ich es aus meiner Zeit in Washington immer gerne mit der State of the Union des amerikanischen Präsidenten vergleiche im Kongress. Ich war überrascht, dass längst nicht jeder Platz im Europäischen Parlament besetzt war. Da gab es ganze Flügel, wo die Sessel leer geblieben sind. Darüber hinaus auch was die Reaktion im Plenum anging. Natürlich wurde da an der einen oder anderen Stelle applaudiert, aber dass es da jetzt Zwischenrufe gegeben hätte oder ein begeistertes oder empörtes Aufrufen, nein, das habe ich nicht beobachtet, ist vielleicht auch dem Ernst der Lage geschuldet. Denn von der Leyen hatte ja klar gemacht, die Lage ist dramatisch.
Aber ist mir auch aufgefallen, dass mit den leeren Plätzen und auch, sagen wir mal, dass die Reaktion im Plenarsaal jetzt nicht, also dass die Ausschläge nicht sehr in die eine oder andere Richtung nach oben gegangen sind. Ich lese in Agenturen eine teils kämpferische, teils emotionale Rede. Also da würde ich das in Teilen irgendwie dick unterstreichen wollen, weil so über die ganze Stunde betrachtet war das jetzt keine kämpferische Rede direkt, oder?
Nee, das stimmt. Aber das ist halt, ich fand es sogar, also im Ton vielleicht sogar eher nüchtern, einfach der Lage angemessen, durchaus ja garniert, will nicht sagen gespickt, aber doch mit konkreten Maßnahmen, die angekündigt wurden. Und was jetzt dieses Feedback aus dem Plenum angeht, ich will das jetzt auch gar nicht überbewerten, es ist für mich hier in der Zeit als Korrespondent die erste State of the EU-Rede und insofern mag das durchaus sein, dass das auch im vergangenen Jahr so war.
Aber der Krieg und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, das war schon, Frage jetzt, so etwas wie der Bogen, den Ursula von der Leyen gespannt hat, war so etwas wie das Rückgrat dieser Rede?
Ja, das war so. Und durch dieses Thema kann man natürlich auch fast alles andere brechen, egal ob es um die Energiepolitik geht oder die Außenwirtschaftspolitik oder sogar die Zukunft der Europäischen Union. Ich meine, dieser Krieg, das ist ein Thema, wo sich so viele Fragen stellen rund um die nächsten Jahre, möglicherweise Jahrzehnte. Nicht umsonst wird das Wort Zeitenwende bemüht. Und das hat ja Ursula von der Leyen, wir hören das hier gleich mal, deutlich klar gemacht, weil es eben nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern
it is about autocracy against democracy. And I stand here with the conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
Also, wenn wir gerade gesagt haben, in Teilen kämpferisch, dann war das vielleicht das Kämpferische, die Tatsache, dass sie sagte, hier kämpft Autokratie gegen Demokratie und mit Mut und Solidarität bin ich mir sicher, dass Putin scheitern wird und die Ukraine und die EU, sie werden sich durchsetzen.
Sie hat ja auch gesagt, dass die Europäische Union im Rahmen, im Zuge dieses Konfliktes so etwas wie eine innere Stärke Europas wiederentdeckt hat, dass das wieder zum Vorschein gekommen ist und dann gesagt, ja, aber das werden wir auch wirklich dringend brauchen in den nächsten Monaten, ich würde sagen in den nächsten Jahren, weil die Themen liegen ja auf der Hand, also was die Folgen angeht, Inflation, explodierende Kosten für Energie, für Lebenshaltung, die Klimakrise nicht zu vergessen. Also was davon, das war ja klar, dass das quasi der Rahmen ist, in dem sie redet, was davon hat sie aufgenommen und da Akzente gesetzt, wie eben die Antwort der Europäischen Union, wie ihre Antwort aussehen soll?
Na, zwingend war das aber auch, um den Erwartungen einfach gerecht zu werden, dass sie eine gehörige Passage zur Energiepolitik liefert. Da mischte sich auch die tagesaktuelle Politik mit rein, denn wir warten ja nun seit dem Treffen der Energieminister am vergangenen Freitag auf konkrete Maßnahmen und in unterschiedlichen Entwürfen werden die Vorschläge der Kommission allmählich klarer. Seit gestern im jüngsten Entwurf dann auch mit Zielen, die vorgeschlagen sollen, wenn es etwa um Gewinnabschöpfungen geht, wo sie erstmals eine Zahl sagte, die zusammenkommen soll, um Verbraucher und Betriebe in der Europäischen Union zu entlasten. Das ist jetzt nicht die Gesamtsumme, da wird möglicherweise mehr dazukommen, aber aus diesem Topf, also das, was Unternehmen weggenommen werden soll, weil sie Übergewinne, Zufallsgewinne, wie auch immer, gemacht haben, sollen 140 Milliarden, das ist die Schätzung, die sie in ihrer Rede nannte, zusammenkommen. Und darüber hinaus gab es die Hinweise auf Gewinnabschöpfung, Reform des Strommarktes, Solidaritätsabgabe für Öl- und Gaskonzerne, über die wir in den letzten Tagen viel geredet haben und die präzisiert werden sollen in Pressekonferenzen in den nächsten Stunden hier in Straßburg durch die Kommission. Also durchaus die Energiepolitik als ein Schwerpunkt, würde ich sagen, auch als Kriegsfolge. Wobei sie dann sagte, das, was sie hier versuchen, diese Eingriffe in den Markt, das ist eigentlich Folge des Preisschocks. Das Problem sind aber nicht die Preise der Energien, sondern das ist die fossile Energie selbst und bahnte sich dann thematisch den Weg in Richtung zukünftige Energien, setzte auf Wasserstoff hier in einer kurzen französischen Passage.
L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle banque européenne de l'hydrogène.
Also, Wasserstoff, der wird die Lage verändern, sagte sie. Ein Game Changer, wie man neudeutsch sagt. Und sie kündigte an, die Gründung einer Wasserstoffbank mit 3 Milliarden ausgestattet aus dem EU-Innovationsfonds. Das ist vielleicht ein konkreter Aspekt zum Thema Energiepolitik, Jesper.
Wenn wir dann noch den Bogen schlagen zu dem Thema Zukunft der EU, du hast das angesprochen, da hat sie ja erkennen lassen, dass sie so etwas wie einen europäischen Konvent sich vorstellen kann. All das ein wenig im Fahrwasser dieser Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, die es als eine Art Bürgerforum ja gegeben hat und wo jetzt so ein bisschen die Frage ist, wie geht's damit eigentlich weiter, was wird daraus folgen? Wie bemerkenswert war das, dass sie sich einen europäischen Konvent vorstellen kann?
Ich fand es überraschend, habe nicht damit gerechnet. Also wenn wir darüber jetzt reden, das ist so der Schluss der Rede, überspringen wir. Und das geht ja auch gar nicht anders, denn der Bogen war einfach sehr, sehr weit. Da kamen fast alle Themen zum Zuge. Dann überspringen wir Passagen, die ich durchaus für erwähnenswert halte, wie die Außenwirtschaftspolitik oder der Hinweis auf nicht neue Abhängigkeiten, aber auf die Lektion, die diese EU, die wir alle lernen müssen, nach dieser gefährlichen Abhängigkeit von Öl und Gas von Russland, darauf hinzuweisen, dass eine ganz ähnliche Abhängigkeit in Bezug auf Rohstoffe von China besteht. Das machte sie sehr, sehr drastisch und sagte, da helfen wirklich nur neue Partner, zuverlässige Partner. Und sie nannte Freihandelsabkommen mit Chile, mit Mexiko, mit Neuseeland, die jetzt zur Ratifizierung vorgelegt werden sollen, und Verhandlungen über Abkommen mit Australien und Indien. Das ist noch nicht so weit gediehen, aber das malte sie so ein wenig an den Horizont und kam eben dann auf die Zukunft, du sagst es, der Europäischen Union und machte das klar am Beispiel der Erweiterung, um die es ja geht, mit einer klaren Botschaft an den Westbalkan, die Ukraine, Georgien und Moldawien.
You are part of our family. You are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you.
Diese Union ist nicht vollständig ohne euch. Ihr gehört zur Zukunft der Union. Wohlgemerkt der Union, nicht zur europäischen Familie. Das scheint mir nochmal wieder einen Schritt weiter ein bisschen konkretisiert. Und die andere Seite dieser Medaille ist eben die innere Reform der Europäischen Union, um sich selbst fit zu machen für eine Erweiterung. Und da kommt das Stichwort Konvent ins Spiel, Jasper. Das war von ihr nicht zwingend zu erwarten, denn sie hatte sich bisher nicht festgelegt. Es gab ja die Zukunftskonferenz mit Bürgerbeteiligung, die den Weg weisen soll. Und kurz nach Ende der Zukunftskonferenz im Frühjahr wurde sehr, sehr schnell klar, dass die Frage aufkam, ja und nun? Ändern wir jetzt Verträge? Müssen wir einen Konvent einberufen? Das Parlament sagt ja, möglicherweise, weil es sich Machtzuwachs versprechen würde. Aber die Kommission hatte sich noch nicht festgelegt und aus dem Kreis der Mitgliedsländer hören wir viel Widerstand. Und das macht die Sache so heikel. Dennoch, sie hat sich jetzt pro Konvent positioniert.
Wenn du alles nochmal in den Blick nimmst, diese eine Stunde, die Ursula von der Leyen geredet hat und die hohen Erwartungen, die natürlich vorher da waren, würdest du sagen, das war schon eine starke Rede auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe der Herausforderungen bei all dem, was an Aufgaben jetzt auch auf europäischer Ebene da ist?
Also wenn ich mir so Reaktionen aus dem Parlament anhöre, dann waren das in der Regel Bemerkungen in der Tonlage richtige unmittelbare Entscheidungen, die bevorstehen, was Markteingriffe angeht, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist das Echo, was ich hörte. Darüber hinaus gab es, wenn wir auf die Rede schauen, natürlich Leerstellen. Wie soll es anders sein? Was der ein oder andere sicher vermisst hat, war Deutlichkeit in Sachen Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit mit Blick auf Ungarn und auf Polen. Da kamen wirklich kaum konkrete Warnungen, Hinweise. Da gab es einen Hinweis auf die Tatsache, dass man die sogenannte Konditionalität, die Abhängigkeit von Rechtsstaatlichkeit und Zahlungen weiterhin schützen werde. Aber das hätte man deutlicher ausbuchstabieren können. Das wäre ein Punkt gewesen, den ich mir in dieser Rede stärker gewünscht hätte. Darüber hinaus war es, fand ich, eine Vorstellung, die alle wesentlichen Aspekte getroffen hat.
Seit 20 Jahren ist in der Sozialpolitik kaum etwas so umstritten wie Hartz IV, also als Chiffre für all die Reformen am Arbeitsmarkt Anfang der 2000er Jahre. Und wie es aussieht, dürfte sich daran in den nächsten Monaten recht wenig ändern. Denn auch wenn das Bundeskabinett jetzt ihre große Reform von Hartz IV auf den Weg bringt, das neue Bürgergeld, es wird weiter diskutiert werden, denn dieses Bürgergeld ist nämlich für die einen schon jetzt viel zu niedrig angesetzt, während andere eher befürchten, es könnte Menschen mit wenig Lohn eher demotivieren, anstatt die Aufnahme einer Arbeit zu befördern. Der Rahmen für diese Debatte ist jetzt aber gesetzt. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil verabschiedet und den wollen wir uns jetzt gemeinsam mit Volker Findhammer etwas genauer ansehen. Grüße nach Berlin, Volker.
Hallo, ich grüße dich. Ja.
Lass uns vielleicht erstmal ein paar der wichtigsten Bestandteile durchgehen. Fangen wir mit den Regelsätzen an. Was soll sich da ändern?
Ja, das ist ziemlich interessant. Eigentlich war da gar keine große Änderung vorgesehen, aber wir haben jetzt ja eine wahnsinnige Debatte über die Inflation. Und bei der letzten Anhebung waren das so, weil es nur rückwirkend gerechnet wurde. Das war eine minimale Anhebung und allen war klar, dass es im Moment in diesen inflationären Zeiten gar nicht groß ausreicht. Und der Arbeitsminister hat immer gesagt, er will eigentlich auch Regelsätze haben, die hinreichend sind. Und insofern hat man jetzt im Zusammenhang mit dem Bürgergeld, aber gar nicht explizit bezogen auf das Bürgergeld, aber im Zusammenhang damit eben auch die Berechnungsformel für die Anpassung der Regelsätze geändert, indem jetzt die Preisentwicklung ein Stück weit vorausschauend einberechnet wird. Und dann kommt man nach dem neuen Berechnungsmodus jetzt auf einen Satz von 502 Euro, der dann ab dem kommenden Jahr gelten soll. Und das ist natürlich, du hast es schon erwähnt, den Sozialverbänden und Interessensverbänden eindeutig zu wenig. Da gibt es ja die klare Forderung, beispielsweise vom Paritätischen Gesamtverband, aber auch von vielen anderen, dass das 678 oder 679 Euro sein müssten, damit die Menschen ein ausreichendes Auskommen haben. Auf der anderen Seite ist klar, dass die Bundesregierung so eine starke Anhebung um 230 Euro kaum würde finanzieren können. Denn das, was jetzt mit dem Bürgergeld schon vorgesehen ist, läuft ja auch schon allein auf Mehrkosten um 4,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr hinaus. Und das steigt dann mit der Zeit allmählich an. Und eine deutlich höhere Regelsatzanhebung würde natürlich dazu führen, dass die Kosten geradezu explodieren würden für den Bund. Und insofern gab es da ja ziemlich früh von Finanzminister Christian Lindner die Ansage, mehr als deine nüchterne Inflationsanpassung wird da nicht drin sein.
Und diese Inflationsanpassung jetzt nach all den Zahlen, die du uns aufgelistet hast, dass es jetzt also sozusagen rundherum 50 Euro plus gibt es jetzt beim Regelsatz für eine alleinstehende Person mehr.
Ja, das sollen jetzt erstmal 502 Euro sein, aber dann, wenn es wiederum zu einer Anpassung kommt, das erfolgt ja jährlich, auch dann wird dann die mögliche Inflationsentwicklung im kommenden Jahr prospektiv vorweggenommen. Also im Moment ist das dann quasi eine vorausschauende Anpassung und nicht mehr eine im Nachhinein, wie das ja in den vergangenen Jahren der Fall war. Also damit will man zumindest schneller auf inflationäre Entwicklungen reagieren.
Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Ein wichtiger deshalb, weil der quasi der Kern für viele Debatten gewesen ist und hitzige Diskussionen. Das war immer die Frage der Sanktionen seitens der Arbeitsverwaltung, je nachdem, wie die Zusammenarbeit mit den betroffenen Menschen halt läuft. Was ist da an Änderungen geplant?
Naja, der erste Punkt war, dass zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht ja damals gesagt hat, die Sanktionen in der bisherigen Form sind so nicht durchzuhalten. Deswegen hat sie ja die Ampelkoalition auch erstmal ausgesetzt, jetzt im Moment, solange bis das neue Bürgergeld kommt. Aber man hält an den Sanktionen fest. Allerdings gibt es da eine Karenzzeit von 6 Monaten. Also in den ersten 6 Monaten, wo es quasi die ersten Kontakte gibt zu den Langzeitarbeitslosen, wo man einen Kooperationsplan machen will für die spätere Integration, da soll es eben keine Sanktionen geben, wenn jemand einen Termin nicht einhält, nicht zum Gespräch mit dem Berater im Jobcenter kommt. Und danach aber greifen auch die Sanktionen etwas abgestufter als in der bisherigen Form, weil das ja angepasst werden musste nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Aber die Sanktionen sind dann nach wie vor da. Die greifen dann schon, also mit deutlichen Leistungskürzungen, in der Spitze bis zu maximal 30%, wenn jemand überhaupt nicht reagiert und sich gar nicht blicken lässt und nicht gewillt ist, die Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter einzugehen. Und darauf hat der Arbeitsminister auch immer wieder bestanden und hat das betont, dass das geblieben ist. Allerdings, die Kritiker sehen jetzt natürlich wieder da eine Chance, sich davon zu mogeln, weil eben 6 Monate ohne Sanktionen tatsächlich stattfinden. Interessant war, und das möchte ich an der Stelle auch noch mal erzählen, ich war vor kurzem mit dem Arbeitsminister auf einer Sommerreise in Sachsen-Anhalt und da haben wir ein Berufsbildungszentrum besucht und da geht es in erster Linie um Langzeitarbeitslose und den Versuch, die über öffentliche Mittel wieder an normale Jobs heranzuführen, also zum Beispiel, indem sie qualifiziert werden für bestimmte Tätigkeiten. Und da sagte mir eine Ausbilderin wirklich ungefragt, ja, seitdem die Sanktionen weggefallen sind, kommen weniger Leute. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe gesagt, warum? Ja, jetzt müssen sie nicht mehr, sagt diese ganz einfach, obwohl wir hier freiwillige Angebote haben. Also das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen die Gratwanderung, die damit einhergeht. Für Leute, die einen Job suchen, die was wollen und die schusselig sind, ja, weil sie einen Termin nicht wahrnehmen, ist das sicherlich ein Fortschritt, wenn diese 6 Monate ohne Sanktionen bleiben. Für andere, die sich prinzipiell verweigern oder keinen Bock haben, wie eine junge Frau mir das gesagt hat, die lange Zeit nicht jobben wollte, für die ist es natürlich ein Angebot, dem aus dem Weg zu gehen.
Gibt es denn neben den Veränderungen auf dieser Seite, auf der anderen Seite auch neue Formen der Anreize für Leute, die eben motiviert sind und wollen?
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass der Vermittlungsvorrang wegfällt. Und der hatte ja so in der Historie auch eine bestimmte Bedeutung. Da wurden einfach Menschen in irgendwelche Jobs vermittelt, damit sie irgendwie unterkommen und beschäftigt sind. Jetzt hat sich aber die Arbeitsmarktsituation ja grundsätzlich gewandelt. Wir haben ja einen hohen Bedarf an Menschen, die gesucht werden für alle Bereiche der Wirtschaft mittlerweile. Und deshalb soll jetzt Qualifikation und Weiterbildung viel stärker in den Vordergrund gerückt werden. Also, dass man die Leute wirklich bei ihren Fähigkeiten abholt, versucht, sie weiterzubilden, wenn es da eine Kooperationsvereinbarung gibt. Das wird auch finanziell unterstützt, in der Hoffnung, dass sie dann tatsächlich schneller wieder den Anschluss finden. Und wir reden ja hier über 3,8 Millionen Menschen, die arbeitsfähig sind und in Langzeitarbeitslosigkeit im Moment stecken. Die Zahl insgesamt ist noch größer, aber da zählen ja auch viele dazu, die eben aus körperlichen oder sonstigen Gründen nicht arbeiten können und deswegen dauerhaft auf die Grundsicherung angewiesen sind. Aber diese 3,8 Millionen, die als arbeitsfähig eingestuft sind in der Logik der Jobcenter, die will man natürlich stärker erreichen und hoffen, so in besser qualifizierte Jobs überhaupt vermitteln zu können. Das ist ja die Grundidee dahinter, auf die der Arbeitsminister immer wieder abstellt.
Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Die Debatte geht eigentlich weiter, weil es nach wie vor verschiedene Seiten gibt, die das entweder als zu schlecht oder zu gut, zu hoch oder zu niedrig qualifizieren. Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Sozialverbände angesprochen. Die Linkspartei sieht es ja ähnlich und sagt also bei allen Verbesserungen, die sie da durchaus anerkennen wollen, es bleibt Armut per Gesetz. Und auf der anderen Seite geht es um das Prinzip fördern und fordern, das ja sozusagen bei Hartz IV immer im Mittelpunkt stand als Grundgedanke. Und da sagen jetzt viele, gerade aus den Reihen der Union, auch manche Unternehmerverbände, dieses Zusammenspiel von Fördern und Fordern wird aufgegeben, wird preisgegeben. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, stimmt das eigentlich gar nicht.
Ja, was die reine berufliche Qualifikation angeht, stimmt das nicht. Das soll tatsächlich gefördert werden und auch gefordert werden. Ich glaube, die Kritik, die von der Seite kommt, zielt viel stärker auf die Karenzzeiten und auf das Schonvermögen, das es da gibt. Also beispielsweise, dass das Wohneigentum für die ersten oder die bezogene Wohnung, es muss ja nicht das Wohneigentum sein, dass die Wohnung für die ersten beiden Jahre nicht in Frage gestellt wird, was ja in der Zeit in der alten Hartz-Regelung viel früher geschehen ist, dass man umziehen muss. musste, ja, an den Stadtrand ziehen musste, weil die Jobcenter die Wohnung nicht mehr finanziert haben. Und auch das eigene Vermögen soll ja für 2 Jahre zumindest nicht angetastet werden. Und dann sind die Grenzen oder die Freigrenzen deutlich höher als im bisherigen Hartz-System. Insofern sind da deutliche Verbesserungen, die einer Verarmung der betroffenen Menschen vorbeugen sollen. Das ist doch eine klare politische Absicht der Regierungskoalition. Und das stößt allerdings dann bei Union und Arbeitgebern auf Kritik nach dem Motto, da wird ein wichtiges Druckmittel genommen für die Menschen, um sich schneller zu bewegen und sich wieder schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, der seitens der Union und auch der Arbeitgeberverbände im Moment kommt, dass da zu viel finanzielle Freiräume geschaffen werden und der Ansporn verloren geht, damit die Leute sich wirklich, also ihrerseits, schnell um einen Job kümmern, weil sie ihr Vermögen und ihre Wohnung verlieren können.
Und ist da was dran oder würdest du sagen, das war jetzt wirklich bitter nötig, dass man so viel Härten aus diesen Regelungen nimmt, weil es am Ende gar nichts hilft, sondern weil man viel besser fährt mit dem Weg, konstruktiv mit den Menschen umzugehen und ihnen nicht gleich so viele Härten aufzubürden?
Also es lässt sich nicht bestreiten, dass die Hartz-IV-Regelungen schon auch zu Verarmungsprozessen geführt haben. Alle Menschen in strukturschwachen Regionen, die von dieser Situation betroffen waren und in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind, haben tatsächlich sehr schnell dann die eigene Wohnung verloren, mussten umziehen in eine kleinere Wohnung, haben sehr schnell eigene Vermögensguthaben aufgeben müssen. Also da hat schon auch ein Verarmungsprozess stattgefunden. Das ist auch wissenschaftlich belegt inzwischen. Wie gesagt, überwiegend in strukturschwachen Regionen. Und insofern hat man ja ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt umkehrt, weil sich die Arbeitsmarktsituation auch generell verändert hat. Also dass dieser Druck allein schon wegen der Arbeitsmarktsituation nicht mehr so erheblich ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kommt es jetzt auch ganz stark darauf an, und das ist ja auch Teil des Projekts, inwieweit sich jetzt die Jobcenter wirklich anders und neu auf ihre Kundschaft einstellen. Also inwieweit da wirklich interessante Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, inwieweit da eine Unterstützung stattfindet in Richtung Qualifikation, Weiterbildung. Und das wird man aber erst mit der Zeit bewerten können, ob das wirklich ein neuer Instrumentenkasten ist, der die Menschen zu mehr befähigt und auch die Bereitschaft, einen Job anzutreten, am Ende erhöht. Also insofern kann man das jetzt nicht im Vorfeld bewerten. Das wird man schlicht auch nach einer guten Weile untersuchen müssen. Und da wäre ich auch sehr dafür, dass man das wirklich zeitnah begleitet, wie der neue Instrumentenkasten in der Praxis am Ende wirklich wirkt. Und wenn man das Gefühl hat, dass es nicht wirkt, dass eben die Hoffnung, die damit verbunden wird, dass man die Menschen schneller erreicht, dass dann auch politisch nachgesteuert wird. Aber ich glaube, davon muss man ja im Moment ausgehen, weil das Ganze kostet dann doch erheblich Geld.
So ein bisschen Fingerhakeln haben wir ja erlebt, jetzt in diesem Fall im Vorlauf, was vor allem die SPD auf der einen und die FDP auf der anderen Seite angeht. Also da ging es gerade, glaube ich, um so Fragen, wie viel Karenzzeit, wie viel Mitwirkungspflicht wird da eigentlich abverlangt? Steht die Ampel jetzt geschlossen hinter diesem Entwurf, den Hubertus Heil jetzt durchs Kabinett bekommen hat?
Also den Eindruck habe ich im Moment, selbst aus der FDP gab es da jetzt am Ende keine kritischen Töne mehr. Das ist ja ein Projekt, was sich die Ampelkoalition insgesamt auf die Fahnen geschrieben hat. Es gab ja noch ein paar Änderungen im Detail. Also wir haben es ja gemerkt, dass der Finanzminister eben nicht bei den höheren Regelsätzen mitgehen wollte, wo die SPD vielleicht noch ein bisschen weitergegangen wäre. Aber das ist am Ende dann doch auch eine Finanzierungsfrage. Das haben wir ja schon angesprochen. Insofern würde ich es mal sagen, die Koalition steht da im Moment, aber in weiteren parlamentarischen Verfahren wird man jetzt auch abwarten müssen, was kommt da beispielsweise auch für einen Druck aus den Kommunen, die ja auch einen Teil der Kosten übernehmen müssen. Wir haben so eine Debatte, wie das ist, ob es einen Deckel bei den Heizkosten geben sollte, weil auch da im Moment, die werden ja vollständig bezahlt und wenn die durch die Decke gehen, könnte das dann ja auch für die Kommunen und andere erhebliche zusätzliche Kosten bedeuten. Also da vermute ich mal, wird es noch im parlamentarischen Verfahren eine größere Debatte geben, die durchaus zu Änderungen an der einen oder anderen Stelle führen wird.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 14. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.